Und das ist für mich das Wichtigste. Ich für meinen Teil trenne da gar nicht, sondern mir geht es um Basketball. Mir geht es um Freude im Leben. Es kann nicht immer alles Spaß sein. Das unterscheide ich für mich auch immer in der Kommunikation. Also es ist nicht alles Tritratrolala, wenn wir Leistungssport betreiben wollen. Und doch geht es im Kern immer um Freude.
Liebe Team D-Fans, sowas wie heute gab es noch nie im Team Deutschland Podcast. Ich hatte ja am Ende der letzten Episode Alex Burkhardt angekündigt und versprochen. Die kommt auch, aber erst nächste Woche. Heute ein ganz besonderer Anlass, denn am 23. September ist weltweiter Thanks Coach Day. Also, wenn ihr heute am Mittwoch hört, heute ist Thanks Coach Day, also der Tag, an dem ihr eurem Trainer oder eurer Trainerin mal Danke sagen könnt. Das könnt ihr natürlich jeden Tag Danke sagen, aber vielleicht nehmt ihr das heute mal zum Anlass, das auch öffentlich zu machen, via Instagram oder nach dem Training oder. Und wir haben uns gedacht, Danke sagen ist das eine, aber was können wir noch machen? Wir können mit einer Trainerin sprechen und das machen wir. Als besonderer Einschub hier sozusagen, um dieser Rolle neben den vielen Athletinnen, mit denen wir immer sprechen, auch mal Sichtbarkeit und Hörbarkeit zu geben. Und im Endeffekt ja auch unsere Wertschätzung auszudrücken, weil die ganzen Medaillen und Erfolge wären auch gar nicht ohne diese Trainerin möglich. Wir haben niemand geringeren zu Gast als Goldtrainer Samir Suleiman. Samir ist verantwortlich, mitverantwortlich für die historische olympische Goldmedaille der deutschen Damen im 3x3 Basketball. Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Wir gehen im Podcast nochmal das ganze Turnier aus Sicht von Samir durch, also aus einer Trainerperspektive hier im Podcast, sprechen aber auch generell über seine Philosophie und wie er seine Rolle als Trainer versteht und jetzt nicht wundern, ob er überhaupt Trainer ist. Ganz ehrlich, ich mache jetzt ja auch schon ein paar Folgen vom Team Deutschland Podcast und ich muss sagen, so ein forderndes, aber gleichzeitig auch bereicherndes und inspirierendes Gespräch habe ich im Podcast so noch nie geführt. Ihr seht es, wenn ihr auf die Dauer schaut vom Podcast. Wir haben über eine Stunde gesprochen, fast doppelt so lang wie sonst. Wir mussten dann am Ende irgendwann abkürzen. Das merkt ihr auch. Wir hätten noch viel, viel weiter sprechen können, weil es so interessant war, weil eigentlich wirklich jedes Wort von Samir aufgeladen ist mit Bedeutung und meiner Meinung nach auch Wichtigkeit. Er selber droppt im Gespräch auch einmal den Ausdruck Sportphilosoph. Kommt nah ran, finde ich, an ihn, aber hört selbst. Diese Episode wird wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Ich bin Paul Burber, euer Host. Los geht's. Samir, schön, dass du da bist. Schön, dass du im Team Deutschland Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hallo Paul, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir wollen heute ja so ein bisschen der Frage, oder ich möchte so ein bisschen herausfinden, was dich als Trainer ausmacht, vielleicht auch wie du Trainer geworden bist, warum du Trainer geworden bist. Wir haben gerade schon ein kleines Vorgespräch gehabt. Vielleicht ist das auch noch eine ganz andere Frage. Bist du überhaupt Trainer? Das nur als kleiner Teaser. Ich würde aber gerne mal ein bisschen aktueller einsteigen, mal kurz unsere Hörerinnen und Hörer abholen. Wir nehmen am Montag auf. Am Mittwoch, wenn diese Episode rauskommt, ist Thanks Coach Day. Und ich würde von dir gerne mal wissen, hast du eigentlich einen Trainer, vielleicht eine Kollegin, einen Kollegen oder aus der Jugend oder aus deiner aktiven Zeit einen Trainer, eine Trainerin, der du gerne danken möchtest?
Habe ich. Verschiedene und viele, weil ich meine Laufbahn in Anführungszeichen ja auch schon echt lange andauert. Aber ja, machen wir es erstmal chronologisch rückwärts. Also erstmal natürlich Matthias Weber, der ja auch Coach ist sozusagen und in Anführungszeichen mich ja auch coacht als Disziplinchef halt vorneweg, der das gesamte Gerüst halt aufgestellt hat für diesen Wahnsinnserfolg, den wir diesen Sommer hatten. Das als erstes und dann chronologisch ganz, ganz, ganz weit zurück. Rainer Amende, mein erster Basketballtrainer. Ganz viel Leidenschaft für Basketball habe ich da schon vermittelt bekommen. Ich habe sehr, sehr spät mit Basketball angefangen, da war ich 20 und er war sehr, sehr leidenschaftlich, war Nationalspieler für die Deutsche Demokratische Republik und war dann aber im Westen und hat mich da gecoacht. Und ein ganz großes Ausrufezeichen geht, ein großer Dank geht an Olaf Dörr, der zu seiner Zeit Brandt Hagen trainiert hat, als Bertolt Bisselig da noch war. Und der mich gegenüber Investoren verteidigt hat und mir die Chance gegeben hat, an einem der damals besten Jugendprogramme als Senior, als junger Senior teilnehmen zu dürfen. Und ohne den wäre, glaube ich, kein Samir im leistungsorientierten Basketball unterwegs gewesen und vielleicht hätte Fahrradkette, wäre auch das alles nicht zustande gekommen, was jetzt passiert ist. Und er hat mir die Tür geöffnet in zumindest leistungsorientierten Basketball. Danke, Olaf.
Sehr schön. Ich muss diese Plattform auch einmal schnell nutzen, nicht ganz uneigennützig. Klaus Schmeschke, FT Adler Kiel, mein erster Volleyballtrainer, und Christian Knies beim TSV Husum, auch da in der Jugend, die mich wunderbar betreut haben. Wenn ihr das hört, ganz liebe Grüße. Vielen Dank für all die Stunden, die ihr da aufgebracht habt am Wochenende bei den Trainingslagern und so weiter, um irgendwie mal einen Volleyballspieler aus mir zu formen und aber auch einen nicht einen besseren Menschen, aber irgendwie auch einen, ja, ich würde fast sagen, gesellschaftsfähigeren Menschen. Aber um mich soll es nicht gehen, es geht um dich. Mich würde interessieren, bei den ganzen Namen, die du gerade genannt hast, waren das Vorbilder für dich, sportlich einerseits, aber auch auf, was ich gerade meinte, so auf anderen Ebenen Vorbilder schon?
Nee, Vorbilder habe ich so nicht den Begriff für mich. Muss ich kurz drüber nachdenken, gib mir die Zeit. Nee, Vorbilder nicht, einfach Anregungen und nee, primär nicht. Also nee, Vorbilder sehe ich nicht, weil ich finde das alles sehr individuell, sehr persönlich, sehr unterschiedlich. Deswegen würde ich den Begriff Vorbilder dafür nicht benutzen. Und trotzdem bin ich diesen Menschen halt, die ich gerade erwähnt habe, dankbar für die Möglichkeiten, die sie mir eröffnet haben. Was ja nochmal eine andere Perspektive auf die Dankbarkeit ist als im Sinne von Vorbild.
Und wir bleiben mal noch aktuell, um dann aber auch direkt ins Sportliche zu gehen. Was, darf ich das fragen, was hast du letztes Wochenende gemacht? Du hast es mir mal schon erzählt via WhatsApp. Ihr hattet, glaube ich, ein großes Jugendtrainingslager, Sichtungscamp. Was war das genau?
Ja, also wir waren dieses Wochenende, sprich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, das dritte Mal in Bad Hersfeld in der Mitte Deutschlands in Hessen zu Gast und haben dort unsere Sichtungsmaßnahme, das 3x3 Weekend, abgehalten, soll ich das so nennen, indem wir die Jahrgänge 2008, 2009, respektive 2008 und jünger, gesichtet haben für die neue kommende U17-Nationalmannschaft im Jahre 2025. Und da haben die Landesverbände ihre besten 3x3-Teams vorgestellt. Das heißt, es gibt ja in den Landesverbänden, sind ja ein föderales System in Deutschland, Landestrainer des 3x3s oder Referenten, Beauftragte. Und die touren über den Sommer auch durch Deutschland auf 3x3-Events. Und das mündet für diese Landeskader dann am Wochenende, am vergangenen Wochenende, halt in der Sichtungsmaßnahme 3x3 Weekend. Und da waren wir 4 Tage in Bad Hersfeld bei, Hut ab, außerordentlich gutem Wetter und perfekt organisiertem Turnier. Mega gut. Also es war wirklich wunderschön. Am Marktplatz, respektive in der Marktplatzgegend. Ganz toll. Und ganz viele junge Athletinnen und Athleten, die sich mächtig angestrengt haben und ganz tollen 3x3-Basketball gezeigt haben.
Und man muss das so verstehen, deine Rolle da vor Ort, also man kennt dich, entweder jetzt aus meiner Anmoderation vielleicht oder aber wahrscheinlich eher vom großartigen Erfolg jetzt bei den Olympischen Spielen von den 3x3-Damen als Trainer dieser Nationalmannschaft, dieser 4 Ladies, aber sind natürlich 4 mehr noch, die dahinter stehen. Aber du bist dann auch als Disziplintrainer 3x3-Basketball für den DBB auch schon bei diesen Jugendaktivitäten mit involviert, komplett.
Genau, also es ist eine Sichtungsmaßnahme und da sind wir als Disziplintrainer, Matthias federführend, Matthias Weber, Robert Birkenhagen, ich und Kevin Magdowski vor Ort und sichten ganz, ganz klassisch und sichten dann für den am Ende des Jahres in der Regel stattfindenden Nominierungslehrgang, aus dem dann die Kader für die U17 NK2 nominiert werden. Also es ist ja, wie die hispanischen Länder immer sagen, eine Selektion. Und das ist eine Stufe der Selektion, die wir dort betreiben, halt mit dem Weekend. Die Landesverbände machen das ja vorher schon für sich, dann machen wir eine. Dann gibt es einen Nominierungslehrgang, zu dem auch sehr gerne die 3x3-Landestrainer eingeladen sind, um halt auch teilzuhaben an dem Prozess und auch an 3x3. Und daraus werden dann die 7 Kaderplätze NK2 für die U17 Deutschlands männlich wie weiblich vergeben.
Das könnte jetzt mal ganz grob umrissen bedeuten. Du hast jetzt am Wochenende vielleicht jemanden kennengelernt oder gesehen, der, sagen wir mal, 2032 respektive vielleicht wieder bei Olympischen Spielen am Start ist. Auch da, der Selektionsprozess ist sehr lang und kontinuierlich. Es ist ein weiter Weg, aber es könnte theoretisch sein, dass du jetzt jemanden kennengelernt hast, der später für uns mal bei Olympischen Spielen oder einer WM oder bei einer EM auftritt.
Genau, das ist die Hoffnung, das Prinzip und das Ziel.
Wie würdest du denn den Ist-Zustand beschreiben im deutschen 3x3-Nachwuchsbereich? Vielleicht auch im Vergleich, du bist jetzt schon ein paar Jahre dabei. Hat sich was geändert? Merkst du gerade auch, alle reden von einem Boom, weil klar, die Männer haben die WM gewonnen, die Frauen haben beide Olympiatickets geholt, sind Olympiasiegerinnen geworden im 3x3-Bereich. Wie würdest du den aktuellen Stand beschreiben? Gar nicht von Basketball-Deutschland, aber so von jetzt diesem Wochenende vielleicht auch. Wie sieht's aus mit unserem Nachwuchs? Müssen wir uns Sorgen machen? Oder was heißt Sorgen? Klingt immer so doof, aber wie ist es bestellt um den deutschen 3x3-Nachwuchs?
Ja, Sorgen müssen wir uns nicht machen. Wir müssen uns anstrengen. Alle miteinander. Also, und das im positivsten Sinne von Anstrengung. Einfach wirklich Engagement, Invest und Anstrengung, damit wir weitere Schritte gehen. Also auf 3x3, auf dieses 3x3-Weekend bezogen, auf das du mich ja angesprochen hast. Ich sehe da, wie viel waren es denn? Lass mich kurz im Kopf rechnen. Wir hatten 40, 52 Mädchen dort und 24, 64 Jungs, respektive mit Ersatzspielern noch X obendrauf. Und ich sehe ganz viel Freude am Basketball. Und das ist für mich das Wichtigste. Ich für meinen Teil trenne da gar nicht, sondern mir geht es um Basketball. Mir geht es um Freude im Leben. Es kann nicht immer alles Spaß sein. Das unterscheide ich für mich auch immer in der Kommunikation. Also es ist nicht alles tritratrullala, wenn wir Leistungssport betreiben wollen. Und doch geht es im Kern immer um Freude. Wenn du keine Freude empfindest bei dem, was du tust, das ist meine Meinung, die stelle ich ja gerade da, dann lass es. Mach was anderes. So, und die habe ich wahrgenommen und das massiv. Und wenn diese jungen Menschen das spreaden in ihrer Bubble, wir reden ja immer von Bubbles, dann wird unsere Bubble, die Bubble des Basketballs, die ja unweigerlich besteht, glaube ich, größer. Und ich glaube, dass uns das hilft. Weil wir alle Basketball lieben jetzt von unserer Seite aus und ganz viel Freude dabei empfinden. Und wenn das sich verbreitet, warum nicht Freude verbreiten? Ausrufezeichen.
In der Vorbereitung bin ich über ein Zitat von dir gestolpert, da sagst du, korrigiere mich gerne, wenn du es anders empfunden hast, wo du sagst, man trifft eine Wahl und ihr entscheidet euch, oder du hast dich entschieden, du persönlich, aber ich glaube, das gilt auch für zumindest deine Spielerin, darauf war es bezogen bei den Olympischen Spielen. Ihr habt eine Wahl getroffen, dem Basketball eine Wichtigkeit in eurem Leben zu geben. Das ist für andere vielleicht gar nicht wichtig und es gibt auch noch viel wichtigere Dinge, aber für euch ist Basketball hat eine Wichtigkeit. Würdest du das so nochmal unterstreichen oder hast du das anders gemeint?
Nee, ausdrücklich. Und das kann ich auch gerne nochmal ein bisschen ausmalen. Es ist ja, also, provokative Aussage, es ist ja überhaupt nicht wichtig, was wir gemacht haben diesen Sommer. So gar nicht wichtig, ob der Ball da reingeflogen ist so oft und ob Sunny G, Sonja Greinacher einfach 100% Zweier trifft oder so, ist überhaupt nicht wichtig. Und doch ist es wichtig. Das, was ich damit ausdrücken möchte. Also Basketball ist für uns diesen Sommer alles, alles, alles gewesen und am Ende ist es aber auch nichts. Ja? So, es ist eine Wahl, die wir getroffen haben, für uns. Wir haben gesagt, es ist wichtig. Es ist mir wichtig. Bleiben wir bei mir. Lass mich nicht für andere sprechen. Mir ist es wichtig gewesen. Und das habe ich entschieden. Und das ist was ganz Tolles. Und das meine ich mit Freude. Ja, wenn dir Basketball keine Freude macht, dann entscheide dich für etwas anderes, was dir Freude macht im Leben. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir diesen Punkt grundsätzlich in unseren Hallen und auf unseren Courts noch viel höher hängen sollten. So, einfach grundsätzlich, dass es am Ende um Freude geht. Um Freude in den individuellen Lebensläufen, die immer wieder freie Entscheidungen treffen, unsere Menschen, gerade in unserem Land. Und wenn du Freude empfindest, dann mach es. Und wenn du keine Freude empfindest, dann mach es nicht. Was nicht heißt, wichtig, Unterschied, nicht nur Spaß und Tritratrolala. Es darf auch Tränen geben und es darf auch geschwitzt werden. Respektive, es muss sogar geschwitzt werden und es darf auch Tränen geben. Und man kann auch mal nach dem Training nach Hause kommen und sagen, so eine, ja, ich habe keinen Bock mehr. So, und dann legt man sich ins Bett irgendwie und am nächsten Tag denkt man, okay, let's do it again. So, ja, es geht um Freude, da differenziere ich für mich sehr klar zwischen Spaß und Freude. Und das ist mir auch ein wichtiges Ding, was ich gerne transportieren möchte. Lass uns Freude haben am Basketball.
Und das hilft sicher auch, wenn man durch die Welt reist, was ja auch ein Privileg ist, aber dann wieder die Zeitverschiebung hat nach, weiß ich nicht, Ulaanbaatar oder China oder Japan oder wo ihr sonst so unterwegs wart diesen Sommer. Gut, dass in Paris keine Zeitverschiebung war. Lass uns mal auf, ja, ich habe es gerade gesagt, lass mal ganz kurz auf Ulaanbaatar zurückblicken. Das ist mir ein bisschen, das heißt ein bisschen kurz gekommen. Olympische Spiele dieses Jahr, so, das schwebt über allem, aber ihr hattet jetzt auch vor kurzem noch eine U23-WM mit beiden Teams, also mit den Jungs, mit den Männern und den Frauen. Die Männer sind Weltmeister geworden, total überragend. Ich habe letztes Jahr war ich bei den EOFs in, wo waren die, in Maribor. Maribor, genau, habe ich auch den netten Kollegen von dir kennengelernt und habe da auch schon Fabian Giesmann kennenlernen dürfen und spielen sehen dürfen und auch ein super Typ und habe mich sehr gefreut, als ich dann gesehen habe, dass die Jungs da so erfolgreich waren. Du warst mit den Damen da, ihr habt eigentlich, glaube ich, also ich kann es nicht einschätzen, weil ich es nicht gesehen habe, ich habe es nur gelesen. Ich glaube, ihr habt ein super Turnier gespielt, seid am Ende nur, bitte nicht falsch verstehen, nur Vierte geworden. Nur im Sinne von, ihr habt leider das Halbfinale verloren und dann auch noch das Spiel um Platz 3. Ist es da auch manchmal schwierig, Freude zu empfinden? Oder ist es mit ein bisschen Abstand schon wieder die Freude da, weil es trotzdem ein Riesenerfolg ist?
Nee, ist überhaupt nicht, gar nicht. Ist das Gegenteil von schwierig. Es ist sehr einfach. Und auch ein vierter Platz bereitet mir Freude. Auch ein, wie viele Teams sind da? 20. Platz würde mir Freude bereiten. Spaß hatten wir eine Stunde oder zwei oder drei nicht. So will ich es beschreiben. Ja, weil wir haben dreimal den Ball in der Hand für mindestens Vize-Weltmeisterschaft, also fürs Finale. Wir waren in der Overtime gegen die Niederlande. Und ja, wir murmeln die Kugel da oben nicht rein. Und das haben wir uns alle sehr, 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 sehr gewünscht. Und deswegen war es dann danach, also akut danach, einfach auch nicht lustig, sondern es war traurig. Wir haben geweint, die eine oder der andere mehr oder weniger, aber es sind einfach Tränen geflossen. Und das ist auch für mich super legitim, also vollkommen legitim. Und trotzdem habe ich bei dem Ganzen auch in der Niederlage Freude gehabt. Und das ist der Unterschied, genau das will ich beschreiben. ich habe keinen Spaß gehabt, ich war traurig. Und trotzdem möchte ich mit diesem Team in diesem Moment dann alles erreichen, was geht. Und wenn es dann nicht gelingt, was wir uns vorgenommen haben, ist es auch okay. Aber ich freue mich, die Freude ist da, dass ich mit diesen Menschen um eine Weltmeisterschaft spielen darf. Und das ist für mich, danke für die Frage, das ist genau der Unterschied, den ich meine. Ja, also ich konnte jetzt schon wieder heulen, so nach dem Motto, weil es mir echt wehtut. Und trotzdem ist es alles mit Freude gefüllt.
Wie würdest du deine Rolle in so einem Moment beschreiben, nachdem du auch nicht nach dem Halbfinale, sondern nach wirklich des Turniers vorbei, hast du überhaupt eine Rolle als Trainer oder bist du einfach Teil des Teams und ihr trauert zusammen und es ist eigentlich relativ egal? Oder siehst du da für dich irgendeine Aufgabe, deinen Spielerinnen zu sagen, hey, Kopf hoch, ihr wart super oder so? Wie siehst du deine Rolle in diesem Augenblick?
Also ich habe eine Rolle. Ich glaube, jeder Mensch in einem Team hat eine Rolle. Das glaube ich erstmal. Und ich bin Leader. Ich sehe mich persönlich halt als Servant Leader. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt halt, Servant Leadership. Das sehe ich für mich so, diese
Sag mal, was du
Rolle.
damit meinst, auch vielleicht für unsere Hörerinnen.
Ja, es geht darum, dem Team zu dienen. Ja, und es gibt ja verschiedene Führungsstile und ich glaube, ich bin sehr viel Lead, aber in diesem Sinne, im Sinne des für das Team und für den Erfolg dienend. Ist so ein bisschen, korrigiere mich gerne, ich glaube, Friedrich der Große, der erste Diener des Staates, das bin ich. Ich bin der erste Diener dieses Teams und dadurch führe ich. Und das ist in diesen Situationen umso gefragter. Ja, wenn zu der Freude noch Spaß kommt, also wenn man gewinnt, dann bedarf es weniger Leadership, als wenn zu der Freude Traurigkeit kommt, weil man halt eben Vierter geworden ist. Und dann hole ich sie ab, ich stärke sie, ich vermittle ihnen genau das, was ich gerade versucht habe zu vermitteln, den Unterschied zwischen Spaß und Freude, dass ich halt Freude daran habe, mit ihnen hier zu sein und um eine Weltmeisterschaft zu spielen. Und so sehe ich meine Rolle. Und dann will ich nochmal kurz ergänzen, wir sind Vierter bei einer Weltmeisterschaft geworden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, in all dem Jubel, Trubel, Heiterkeit, Goldrausch, wer wir sind, woher wir kommen und wo wir wirklich stehen als
Yes.
Basketballnation. Ja, und dann lass uns suchen, müssen wir jetzt nicht machen, wie viel besser platzierte WM-Platzierungen wir in der Geschichte Deutschlands haben. Und dann nochmal die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen. Und dann können wir sagen, Alter, wir sind Vierter bei einer WM geworden. So.
Wo kommen wir
Herzlichen
eigentlich her?
Glückwunsch.
Wo
Herzlichen
kommen wir eigentlich
Glückwunsch.
her?
Ja, genau. Das darf
Ja.
man nicht vergessen bei all dem. Ja? Und es bleibt dabei. Natürlich hätten wir gerne Bronze, Silber, Gold geholt. Natürlich, Ausrufezeichen. Und wir haben uns dafür den Allerwertesten aufgerissen. Und wir waren traurig, als es nicht geklappt hat. Aber man muss es auch einordnen. Jedes Mal wieder. Das ist wichtig. Meine Meinung.
Ja.
Meine Meinung ist ein anderer Podcast, glaube ich, aber okay.
Du siehst oder du wirst jetzt merken, ich versuche so ein bisschen chronologisch rückwärts zu gehen, um eine Brücke zu schlagen. Ich war total überrascht. Ich wusste, dass Elisa Mevius noch ein bisschen jünger ist. Die war im Kader dieser U23 WM. Marie Reichert war aber auch noch im Kader dieser U23 WM. Also zwei Spielerinnen aus dem Olympia-Kader von unserem Olympia-Quartett waren auch noch bei dieser U23 WM am Start. Das hatte mich total überrascht. Weil ich das so ein bisschen, weil die so abgeklärt gespielt haben in Paris, meiner Meinung nach, von außen. Ich weiß, 3x3 ist immer ein knappes Business, aber die hatten so oft ein Momentum, vielleicht kommen wir auch gleich noch zum Momentum ganz kurz, dass ich dachte, nee, die spielen so abgeklärt, die müssen schon länger dabei sein. Sind sie ja auch, weil sie schon hoffentlich wahrscheinlich lange 3x3 spielen, aber ich war sehr überrascht, dass die noch bei der U23 dabei sind. Aber damit nach Paris. Ich weiß gar nicht, ich frag mal übergreifend, mal gucken, ob das Sinn ergibt. Wie hast du die gesamte Zeit in Paris erlebt? Ufert das zu sehr aus, diese Frage?
Nö, da können wir ja chronologisch durchgehen. Also erstmal möchte ich, wenn ich darf, und diese Gelegenheit nutzen, wir sind ja bei Thanks Coach, passt nicht ganz auf Coach, aber ich wollte einfach dem DOSB-Team vor Ort danken, die mich massivst unterstützt haben, denn ich habe in der ersten Woche wirklich gestruggelt. Gesundheitlich gab es ein paar Themen, die unter dem Workload, den ich längere Zeit schon hatte und dann auch vor Ort, einfach sich natürlich nochmal bis ins Maximum gesteigert hat, wo ich wirklich Herausforderungen hatte. Und da hat mich das DOSB-Team vor Ort so krass supported und so meinen Struggle, meinen Fallen verhindert, dass ich da einfach jetzt diese Gelegenheit auch dazu nutzen möchte, um Danke zu sagen an das DOSB-Team, was halt in Paris vor Ort war und alle anderen dahinter. Und weil das wird am Ende auch immer vergessen. So. Also es geht immer um Athleten, jetzt geht es mal um Coaches, die ja auch schon ein bisschen im Hintergrund sind. Das ist ja auch vollkommen legitim, aber was alles noch dahinter steht, damit ein so für mich persönlich krasser und historischer Erfolg passiert. Und dafür einfach erstmal Danke an DOSB-Team in Gänze vor Ort.
Ich weiß, dass hier viele Kolleginnen aus Frankfurt in der Autoflex-Schneise hören. Ich hoffe, das kommt auf jeden Fall an. Ansonsten gebe ich das auch gerne mal persönlich weiter. Ich bin auch dafür, dass wir vielleicht mal einen Thanks Stuff Day, nicht nur beim DOSB, auch beim, ich meine, ich spreche jetzt mit dir vom DBB, aber ihr habt auch noch Physios, ihr habt auch noch weitere Trainer, Scouts und so weiter. Also auch da ist es ja immer mehr hinter einem Team als das Team selber, beziehungsweise die gehören ja alle zum Team, aber als Trainer und Spielerinnen.
Genau,
hast du also, weitererlebt, ja,
oder? Ja. Genau, lass uns da weitergehen, chronologisch halt. Ja, erste Woche echt Struggle, wir haben gut trainiert, wir haben Frankreich zweimal gespielt, wir haben Kanada einmal gespielt auf dem Center Court und haben da echt gestruggelt mit dem Transport, sorry. Manche Dinge müssen nochmal ausgesprochen werden, weil Kanada einfach 2,5 Stunden zu spät am Platz war und so wir den ganzen Schedule umschmeißen mussten, kleine Experience. In den Scrimmages gegen Frankreich habe ich gedacht, okay, da sind wir schon so.
Ganz, ganz kurzer Einschub. Scrimmage. Der Begriff fällt jetzt gleich im Verlauf des Podcasts noch häufiger. Mir war klar, was das bedeutet, aber als ich nochmal reingehört habe, ist mir aufgefallen, vielleicht wisst ihr das nicht, wenn ihr keine Basketball-Expertinnen seid. Also ganz schnell erklärt, eigentlich ganz einfach, Scrimmage ist eigentlich nichts anderes als ein spielnahes Training, beziehungsweise ja, ein Trainingsspiel gegen eine andere Mannschaft, also Kanada oder Australien oder was auch immer. Scrimmage gleich Trainingsspiel. Jetzt könnt ihr weiterhören. Der Begriff taucht noch ein paar Mal auf.
Gegen Kanada habe ich gedacht, alter Schwede. Diese Frauen sind auf einer Mission. Damit meine ich die Kanadischen gerade. Die sind rausgekommen in die Scrimmages. Boah, die sind physisch sehr, sehr, ich denke, das stärkste Team. Ja, wenn sie in der Aufstellung Pluff Pluff und Croissant spielen, sind sie mächtig körperlich. Und das haben sie sehr stark ausgespielt. Und okay, aber wir haben gedacht, okay, wir sind in guten Groove. Wir spielen die USA als erstes, was immer gut ist. Insbesondere dann, wenn sie WNBA All-Stars mitbringen, die natürlich nicht die Erfahrung im 3x3 haben wie unsere Spielerinnen. Und aber am Ende eines Turniers oft dann präsent sind. Siehe Weltmeisterschaft 23. USA wirklich nicht herausragend gestartet und am Ende haben sie das Turnier gewonnen. Ja. Und
weil dann individuelle Stärken zusammenwachsen innerhalb eines Turniers oder wie?
Ja, weil die Lernkurve krass ist bei so talentierten Spielerinnen.
Ja.
Ja, also wir reden ja bei Ryan Howard von einer All-Star-Spielerin. Das heißt, in der besten Liga der Welt, man kann alles diskutieren, ist trotzdem vom Talent her die beste Liga der Welt bei den Frauen. Und die ist All-Star in diesem Liga-Konstrukt und kommt dahin, die hat Talent, die Frau. Und zwar massiv. So, und wenn die lernt und lernt und lernt, so, das ist das Thema, haben sie in Wien gut hinbekommen. Deswegen waren wir in unserem schlauen, insgeheimen Plan, wollten wir dieses Spiel stehlen. Das war schon unser Plan. Ob das gelingt, wussten wir nicht. Aber das war unser Plan. Wir wollten USA stehlen. Ja, also an 1 gesetzt, die USA, wir an 7. Schöne Zahl, aber stimmt nicht ganz. Okay, wir wollten das Ding stehlen, sind da rein, dann geht das Spiel los und wir kriegen einfach mal 0 zu 5 die Fracht in den ersten, hilf mir, 2,5, 3 Minuten. Okay. Welcome to the Big Stage. Olympia. Ja, und dann
Und
kommen
vielleicht ganz
unsere.
kurzer Einwurf für alle, die es nicht genau wissen. Während des Spiels hast du bei einer großen, lauten Kulisse wie in Paris eigentlich keine Möglichkeit zu coachen. Bei einer kleineren Kulisse, du könntest schon reinrufen, die würden das hören vielleicht, aber die coachen sich schon selber in dem Moment, in dem Spiel. Also die müssen selber zusehen, wie sie zurückkommen, richtig?
Ja, natürlich, aber über solche Dinge reden wir. Das ist ja der Unterschied zwischen vielen Sportarten und
Ja.
3x3. Wir müssen halt alles vorbereiten.
Ja.
Ja, also wir müssen
Ja.
auch das vorbereiten. Also wir müssen da gewappnet sein für und Schwerpunkte setzen. Und ja, das ist uns, glaube ich, über das gesamte Turnier extrem gut gelungen, wenn man die Verläufe der Spiele sieht. Ja, und dann kommen wir zurück. Das Game ist tight und dann setzen wir uns sogar ab und spielen es am Ende sehr, sehr souverän zurück nach Hause. Also es ist dann 17-13 ausgegangen, das erste Spiel. Nach 0-5, mach du die Mathematik, ist schon
Sauber.
ein Wort, genau. Und das hat uns sehr geholfen natürlich, dass wir da so rauskommen. Und es hat uns aber auch, ich glaube, das sage ich sogar im ersten Interview, sehr geholfen, dass es von 0-5 ist. Weil wenn wir in 17-13 so durchgetickert hätten einfach, und dann wäre es ein 17-13, Dankeschön, auf Wiedersehen, glaube ich, dass es einen Unterschied zu dem gemacht hat, was wir da schon geleistet haben. Das nimmt wirklich viel Druck, dass du das Gefühl bekommst, okay, egal wie viel es steht, was wir auch immer uns sagen, spiel weiter. Basketball, jetzt kommen wir jetzt gleich zu deinem Punkt. Und insbesondere 3x3 ist ein Spiel des Momentums. Und das haben wir uns zurückgeholt in dem Spiel. Und das ist wichtig gewesen als Key Fact dieses Spiels. Natürlich, dass wir es gewonnen haben, aber auch das Momentum zurückgeholt haben. Das zweite Spiel gegen ein ultra sportlich talentiertes Australien. Waren wir die ganze Zeit hinten? Klar, also sind die ganze Zeit minus zwei, minus irgendwie die ganze Zeit hinterhergelaufen. Und dann stellen wir es auf 19-19. Was bedeutet, sobald wir noch einmal in den Ballbesitz kommen, haben wir eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und dann machen wir halt zwei, drei Dinge, die wir nicht so machen wollten, im Idealfall. Und kassieren dann den Zweier, den man dann eben nicht kassieren will, weil man möchte ja gerne einmal noch in Ballbesitz kommen. Und sind dann mit einer Niederlage da rausgegangen aus dem Spiel gegen wirklich für mich ultra talentierte und ultra sportliche Frauen aus Australien. Haben das mitgenommen, haben es analysiert, haben viel darüber gesprochen, und sind dann, jetzt kommt der Knackpunkt Day, vor dem Tag 3. Der erste Doppelspieltag, erst gegen Kanada und abends gegen Aserbaidschan. Kanada, habe ich vorhin erwähnt, spielt die ersten beiden Spiele, ja, wie wir es erwartet haben nach unserem Scrimmage, in einer Art und Weise, die krass dominant war. Ja, und zwar schlagen sie Australien 22-14 im ersten Spiel und China mit Favorit, eigentlich für mich so die drei Favoriten vor dem Turnier, diese drei Mannschaften, die ich jetzt genannt habe, Australien, Kanada, China, 21-11. Ja, pure Dominanz. Boah. Und wir denken so, okay, wir haben zwei Spiele. Was brauchen wir denn eigentlich? Wir haben ja unseren ersten Steal schon geholt gegen die USA. Super, wir sind voll für uns im Soll.
Vielleicht vorneweg nochmal, ich glaube, euer Ziel war, korrigiere mich auch, rauszukommen, ne? Also beziehungsweise ins Halbfinale zu kommen. War das das Ziel?
Nee, also unser wirkliches erstes Ziel war halt ins Viertelfinale respektive Play-ins zu kommen.
Genau.
Also unter die ersten sechs,
ja.
Um einfach weiter spielen zu dürfen.
Ja.
Weil am Ende geht es auch darum. Es geht ja auch darum, das Ding zu genießen auch, ja. Und einfach auch, das sage ich mir immer, wenn es Qualifikationen gibt, ist nur so eine Grundidee bei mir, dass du die nächste Runde schaffst, um damit zu bestätigen, dass du zu Recht hier bist. So, das ist meine Attitüde. Und deswegen war das Ziel. Und dazu haben wir uns gesagt, brauchen wir auf jeden Fall das Aserbaidschan-Spiel, weil das ein Team ist, was voraussichtlich halt unten drin stehen wird, irgendwo, also in der unteren Hälfte zumindest. Und das war auch der Fokus. Und wir haben uns gesagt, wir gehen ganz locker in das Kanada-Spiel. Allerdings natürlich auch Kanada angeguckt, die beiden Spiele vorher, nochmal. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Sunny, Svenja mit drüber geredet, das gibt's doch gar nicht. Die anderen beiden mit reingeholt. Die Vertrauen ihrer vierten Spielerin null. Das ist uns aufgefallen in der Analyse der Spiele. Cassie Bosch steht offen und bekommt den Ball nicht. Also wirklich blank. Und da wird, das gibt's doch nicht. Guck mal hier schon wieder. Und guck mal da. Was machen die denn? Und dann haben wir gemeinsam beschlossen und gesagt, okay, wir brauchen das Spiel ja nicht zwingend so. Wir probieren mal was. Wir spielen nahezu 3-2 und lassen die dritte Spielerin, wenn sie auf dem Feld ist, oder wenn es Cassie Bosch ist, nicht Croissant, lassen wir offen. Und soll sie 21 Punkte machen. Und dieses Ding ist so krass aufgegangen, dass wir auch, glaube ich, leider in Anführungszeichen, weil ich mag sie so, das kanadische Team, das drumherum auch, ihnen Knacks versetzt haben, weil sie haben nach dem Spiel gegen uns dann nochmal am nächsten Tag zwei Spiele verloren.
Und, weißt du, ob die Mannschaften ähnlich gespielt haben danach?
Ich weiß, dass Australien, jetzt greifen wir ein bisschen vor, im Viertelfinale ähnlich gespielt hat. Die anderen Spiele weiß ich nicht, muss ich gestehen. Hab ich nicht gesehen. Also nicht aufgearbeitet zumindest. Genau. Und das war so krass. Und für uns halt, dass wir dieses Team geschlagen haben, in der Konstellation, mit der Mission, die sie ausgedrückt haben in den Scrimmages, das hat uns so, so viel gegeben als Team, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir die schlagen können, dann sind wir auf jeden Fall, haben wir uns so insgeheim auch vorher gedacht, oder ich zumindest, in der Lage, jeden zu schlagen oder jede zu schlagen. Aber jetzt haben wir es gerade gezeigt, auf der größten Bühne, dass meine Meinung, weltbeste Team geschlagen in diesem Wettbewerb. Und das hat uns so viel gegeben. Und dann kam das Abendspiel gegen Aserbaidschan. Wunderschönes 12-8. Ein Traum. Ja, aber es gibt, glaube ich, einige Oliver Kahn-Zitate da oder Fußball-Zitate. Man muss auch ich mache es konform, die schwierigen Spiele gewinnen. Und das haben wir gemacht. Haben wieder einen Sieg. Das heißt, wir stehen 3-1 nach 4 Spielen. Wow. Krass.
Ohne jetzt mein Fachwissen überspitzt darstellen zu wollen, man hätte auch denken können, vor den Spielen, das steht vielleicht genau andersrum, ne?
Mhm.
Zu dem Zeitpunkt, so.
Ja, da hätten wir uns schon, also unser Plan war, dass wir zwei haben da, ne?
Ja.
Also Aserbaidschan und USA waren die Dinge, die wir gewinnen wollten, in unserem Plan. Aber wir waren eins über dem Plan.
Und dann ging es weiter.
Genau, wieder Doppelspieltag, was ja auch krass ist, wenn man sich das mal zu Gemüte führt, halt, welche konditionellen Herausforderungen so ein olympisches Turnier darstellt für die Spielerinnen. Weil normalerweise ist es bei Großturnieren, also Weltmeisterschaft, als vergleichbares Turnier vom Gesamtverlauf, vom Gesamtzeitrahmen, ist es so, dass man einen Tag belastet, einen Tag frei hat.
Darf ich da kurz bei dir reingehen, gar nicht die Spielerin betreffend, sondern für dich. Du musst ja auch zwei Spiele vorbereiten, respektive wahrscheinlich zwei Gegnersichten, je nachdem Spiele angucken und so weiter. Wie hat das funktioniert?
Ja, das ist Alltag. und upsteppen, sage ich dazu nur. Upsteppen, upsteppen, upsteppen. Und deswegen auch dieser große Dank einleitend an das DOSB-Team. Ohne das DOSB-Team wäre ich schwierig an diese Upstep-Möglichkeit gekommen.
Stimmt, also, das hast du da im Medienraum beim DOSB im Olympischen Dorf teilweise Spiele vorbereitet hast.
Ja, teilweise ist ein Euphemismus, eigentlich nur. Also nächtelang, weil da, sag ich mal, wie sagen wir, Open Office Plätze waren. Und ja, das ist ja auch eine Herausforderung. Ich finde, das kann man auch lernen, auch als DOSB-Team. Ich frage mich halt, wie die anderen Spielsportarten das so machen halt, dass man da in dem Bereich noch Räume schafft für genau so etwas, für Teambesprechung, für X, weil mitten im Turnier dann, also im olympischen Turnier, im Verlauf der Woche, war der Besprechungsraum halt schon sehr ausgebucht und ich glaube, da gibt es grundsätzlich Bedarf. Das kann man vielleicht auch nochmal gucken, ob man da noch mehr Ressourcen zur Verfügung stellt. Ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt da und habe das auch intensiv genutzt. Brauchte das aber auch. Also, und dann habe ich da echt Nächte in diesem Raum verbracht. War ein Wettbewerb.
Ganz liebe Grüße von Marvin, unserem Fotografen. Ja. Der verbringt da auch immer Nächte, weil er noch Fotos machen muss und so weiter.
Ja, genau. Marvin und ich haben uns jeden Tag, glaube ich, ein Battle im positivsten aller Sinne geleistet, wer am längsten dann da bleibt. Und glaub mir, Marvin hat nicht immer gewonnen.
Kommen wir gleich noch zu. Ihr seid ja dann hinten raus, habt ihr euch ja auch am Place de la Concorde sozusagen nochmal getroffen. Aber ja, Kommen wir vielleicht gleich zu.
Ja, genau. Ja, dann Spieltag 4. Und China, für mich einer der Favoriten. Frankreich, für mich ein Team, was uns gar nicht liegt, so in der Historie. Und Frankreich mit einem, was soll ich sagen, unter allen Erwartungen und Hoffnungen Frankreichs liegendem Turnier. Und okay, zwei Sätze zu China erst vielleicht und dann kommen wir nochmal zu Frankreich. Wir spielen morgen zum 9. Bei all den Herausforderungen des Transports um 9 Uhr Spiel am Place de la Concorde gegen China. Gegen ein Team, was vor Physis strotzt auf 3 Positionen. Eins, kann man nachgoogeln, 4,95. 1,93 und 1,85. Und einer der besten Spielerinnen der Welt, Wang Lili, die aber im letzten Turnier des Vorjahres laut meinen Flüsterern das vordere und das hintere Kreuzband sich gerissen hat und also am Ende ihrer Rekonvaleszenz stand in diesem Turnier, was auch einfach am Ende ein ganz, ganz entscheidender Faktor war, dass sie nicht körperlich in der Lage war, ihr Spiel zu spielen. Das muss man auch einfach so festhalten, was einem auch echt leid tut, weil sie ist eine herausragende Spielerin. Und sie haben so ihr Spiel nicht spielen können über das ganze Turnier und auch deswegen haben wir gewonnen gegen sie. Ja, es war ein herausforderndes Spiel, weil sie körperlich mächtig waren, aber wir haben unseren Plan durchgezogen und haben das Spiel dann 18-15 gewonnen. Ja, was soll man sagen? Also, und wir wurden immer entspannter, ne? Also nicht, dass wir äußerst nervös waren. So, die ersten 2 Minuten hat man ja vielleicht vom Score gesehen, aber wir wurden immer entspannter, weil wir waren sowas von gut unterwegs für unsere Ziele und bin ich ja auch schon zitiert worden, ja, Schritt für Schritt. Es war wieder ein Schritt. Wir wollten Kekse klauen und hatten schon den ersten Cookie im ersten Spiel runtergezogen vom Tisch und dann ging es weiter und weiter und weiter. Ja, und dann kommen wir zum Frankreich-Spiel. Freitagabend, 21:30, Olympische Spiele, Place de la Concorde gegen Frankreich. Frankreich mit dem Rücken zur Wand. War ihre letzte wirkliche Hoffnung. Es gab noch nach unserem Spiel sogar theoretische Konstellationen, die aber wirklich im Land der Theorie mathematischen Theorie lagen. Krass. 8000 Zuschauer live in diesem Metallgerüst. Krasses Spiel, so wie immer gegen Frankreich. Low-Scoring-Game. Und dann 14-13 für uns. Und wir waren so stolz, das Spiel gewonnen zu haben. Und so erfüllt. Und doch, und das finde ich ganz, ganz toll an meinen Spielerinnen, auch so viel Mitgefühl nach dem Spiel, Ausrufezeichen, für die Französinnen. Weil die haben so viel investiert für ihre Heimolympiade. Und wir kicken sie letztendlich, also es ist ja eine große Gruppe, aber mit diesem Spiel aus ihren Träumen komplett raus. Und das waren auch Szenen, die mich als Sportphilosoph gefüllt haben, wirklich erfüllt haben, dass meine Spielerinnen auch zu den französischen Spielerinnen nachher im Backstage-Bereich, wie auch immer du es nennen willst, gegangen sind. Und da auch Tränen getrocknet haben. Also das gehört für mich auch dann am Ende dazu. Kann man ja so oder so sehen. Aber auf dem Feld musst du einfach dein Spiel spielen. Und das ist auch, schwieriges Wort, aber gnadenlos. Und wenn das Spiel vorbei ist, kannst du trotzdem Mitgefühl haben. Und das finde ich so groß von meinen Spielerinnen, kann ich kaum in Worte fassen. Ja, und das waren echt Szenen, die ans Herz gingen. Und trotzdem natürlich uns auch weiterhin mit Stolz erfüllt haben, ne? Weil wir haben wieder ein Spiel gewonnen. Wir haben nur gegen Australien verloren, so. Das musste sich auch erstmal festsetzen in unseren Köpfen. Ja, und dann kommt am Samstag das Spiel gegen Spanien, was wir uns auch angekreidet hatten, im Sinne von, dass wir das vielleicht holen, weil Spanien. Und das sieht man ja auch am Ende, weil sie einfach Silber holen, ein herausragendes Competition-Team ist, von den Matchups aber am Ende uns mehr liegt als zum Beispiel Kanada oder Frankreich, wo einfach mehr Überathletinnen, mehr Größe, mehr Physis ist, die für uns eine größere Herausforderung stellen. Und darauf haben wir uns vorbereitet. Ich fand Spanien auch mit Marvin zusammen gut zu scouten. wir hatten einen klaren Plan gegen Spanien, der dann auch aufgegangen ist. Und trotzdem ist es wie beim 3x3 am Ende auch trotzdem knapp. Ne? Es ist dann ein 18-15 geworden, ja. Aber das Spiel war auch eng und wir waren wieder hinten, glaube ich. So, und dann, ja, sitzen wir da oben auf dieser Gruppe drauf und sind 6-1. Ja, verrückt.
War da irgendwo ein Punkt, du hast von Cookies Clown geredet, so, wo du es aber, warst du immer voll drin oder hattest du irgendwie die Möglichkeit, mal einen Blick von außen zu haben, was passiert hier eigentlich gerade? Wie war so deine persönliche Verfassung, möchte ich fast sagen? Oder warst du so, weil auch die Tage so lang sind und so hart, war für dich wirklich Step by Step immer weiter, immer weiter?
Ich war voll drin, gar nicht. Auch das, was in Deutschland passierte, gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe viele Nachrichten bekommen, sehr viele. Mehr als bei Weltmeisterschaften, mehr als, also so. Aber dass wir gerade so eine Welle da aufbauen, nicht ansatzweise. Gar nicht. Und auch nicht von außen drauf gucken. So, gar nicht. Es war wirklich, ja, wie dieser sprichwörtliche Tunnel.
Es gibt ja immer so, in meiner Wahrnehmung, bei jedem Spielen werden auch Stars geboren oder Geschichten geschrieben, so im deutschen Team, in jedem Team, aber jetzt auch natürlich mit Blick auf Team Deutschland. Und ihr wart definitiv eigentlich diese Story, diese wunderbare Story, auch mit der Road 2, mit was man, kann man sich alles in der tollen DBB-Doku angucken auf dem YouTube-Kanal, wie ihr überhaupt da hingekommen seid. Auch da war es schon wieder ein Momentum, dass eigentlich ein Wurf von Svenja entscheidet, ihr hättet noch eine zweite Chance gehabt in Ungarn, aber ein Wurf von Svenja gegen Ungarn, in Ungarn entscheidet, ob ihr überhaupt dabei seid oder nicht. So, also dieser lange Weg, den ihr gegangen seid, Hannover, der Stützpunkt, darüber haben wir jetzt über alles gar nicht geredet. Aber das war dann vielen schon bekannt. Und dann diese Story, die ihr da vor Ort geschrieben habt, das kann ich zumindest ein bisschen von außen sagen. Das hat so viele Menschen inspiriert, motiviert, glaube ich. Da kommen wir wieder ein bisschen zum Anfang, das selber mal zu machen. Vielleicht auch gar nicht mit Basketball anzufangen, einfach nur mit Sport anzufangen wieder. Weil das war so eine geile Geschichte einfach und so schön. Und ich durfte ja mit Svenja und Sunny sprechen über ihre Entscheidung für das 3x3-Team. So sympathische Athletinnen und reflektierte und auch dieser Moment, den du gegen Frankreich beschreibst, menschlich tolle Athletinnen, ja, da hat irgendwie einfach alles gestimmt.
Ja, ich möchte dazu was kurz sagen.
Ja.
Also, es ist immer ein Team.
Ja.
Ja, und es ist ein sehr gutes Team, extrem gutes Team. Ich möchte trotzdem Sonja rausheben, Sunny, Sonja Greinacher, Sunny G. Diese Frau trägt dieses Team in allen Konstellationen von bis so, so krass auf ihren Schultern, weil du von Star gesprochen hast gerade, ne?
Mhm.
Sonja ist für mich der absolute 3x3-Star. Sie trägt so oder hat so viel Last, offensive Last getragen und dieses Team auf dem Platz so krass angeführt, dass ich sie herausheben möchte einfach. Und es sind alle, es nimmt nichts, und zwar nicht mal ein Milligramm von irgendjemandem weg, das möchte ich auch betonen. Aber diese Frau ist outstanding und sie hat in dieser Woche in Paris niemals nur ein Müh Zweifel aufkommen lassen, wer in diesem Turnier die beste Spielerin der Welt ist. Und das will ich kurz einmal betonen jetzt hier auch. Und ich wiederhole es nochmal, es nimmt nichts weg von irgendjemandem. Es macht nur was auf Sunnys Leistung, die einfach so, so krass war, dass man das schwer in Worte fassen kann, auch als Coach, was sie geleistet hat. Ich will einfach nur Zahlen nennen, oder eigentlich will ich nur eine Zahl nennen. Sie schießt über das gesamte olympische Turnier 59% Zweier. Das ist ohne Worte. Und zwar in dem wichtigsten Turnier ihres Lebens, unseres Lebens, der Welt, auf der größten Bühne der Welt, haut sie dann noch ein mehr raus als schon immer. Und das kann man nicht hoch genug würdigen. Und das versuche ich gerade mit Worten nochmal in der Öffentlichkeit zu würdigen, was Sonja hier geleistet hat.
Wo wir gerade dabei sind, ich versuche hier mal was einzuspielen mit Würdigung in der Öffentlichkeit. Es gab eine Pressekonferenz dann nach der Medaille. Ich versuche hier mal was einzuspielen.
Also Samir ist sozusagen das Herz des ganzen Programms. Also sein Kopf, was er an Wissen für 3 gegen 3 Basketball da drin hat, seine ganzen Grundprinzipien ist das, was wir auch verfolgen und diese Kultur, die wir auf dem Spielfeld auch haben, also dass wir wirklich füreinander spielen und alles auf dem Feld lassen und wirklich unser Herz ausschütten, das kommt alles von Samir. Also ohne Samir wären wir ganz sicher nicht hier.
Das war Elisa Mevius, für alle, die sie nicht erkannt haben.
Ich habe sie erkannt.
Du hast sie erkannt. kein Wunder. Ich möchte nicht deine Rolle herausheben, aber wie würdest du... Doch, möchte ich eigentlich schon. Wie wichtig ist dein Input auf dieses Team gewesen in Bezug auf diese Olympischen Spiele oder auch auf den ganzen Prozess vorher? Also wäre das ohne dich, sie sagt es wäre ohne dich, würden sie da nicht stehen? Siehst du das auch so?
Frage gefällt mir gegenüber nicht so wirklich. Würde ich einfach so stehen lassen wollen. was andere darüber denken, die Einblick haben. Ja. Die, ja, genau.
Wunderbar, finde ich auch gut. Das sagt, finde ich, viel über dich aus. Lass uns ganz schnell, weil wir schon, was heißt ganz schnell, aber wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Die letzten Spiele noch schnell besprechen und dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Und dann war es das leider auch schon wieder. Aber lass uns weiter nochmal reingehen in Paris. Das ist zu spannend.
Ja. Monday Night. Der 5. August. Wir haben natürlich gefiebert, wer ins Viertelfinale und welches Viertelfinale und wer dann über Kreuz zu uns kommt und so weiter. Und dann stand fest, dass es Kanada oder Australien ist, fürs Halbfinale für uns. Das sind die beiden Teams, die wir uns auf einer Wunschliste nicht gewünscht hätten, sagen wir es mal so, ja, weil sie uns vor bestimmte Herausforderungen stellen. Und deswegen haben wir gedacht, oh, alle Achtung, dann haben wir also entweder Kanada oder Australien im Halbfinale. Das Viertelfinale wurde ja dann noch am gleichen Abend, also am Samstagabend gespielt. Und es gab ein deutlichstes 21-10 von Kanada gegen Australien. Die Australierinnen haben unsere Taktik versucht gegen Kanada. Und in dem Spiel, also in dem vermeintlichen Viertelfinale, respektive Play-in, macht Casey Bosch, also die vierte Spielerin, 9 Punkte. Und Kanada gewinnt 21-10. Puh, okay, wir hatten dann einen Tag, was ja Luxus ist, Zeit. Den Sonntag hatten wir frei, vermeintlich frei. Und somit konnte man das Spiel halt auch echt nochmal gut vorbereiten. Und dann haben wir auch im Verlaufe der Vorbereitung wirklich diskutiert, wollen wir das nochmal so machen, wie wir es gemacht haben? Oder wollen wir irgendwas ändern? Weil die Spielerin, die wir auserkoren hatten, die wir vermeintlich stehen lassen wollten, halt an dem Spiel gegen Australien gerockt hat. Ja, hinher, wir haben uns alles nochmal angeguckt, diskutiert und sind dann zu der Meinung gekommen, dass wir das gleiche Ding nochmal fahren und dann soll sie, ich wiederhole den Satz, 21 machen. Dann schütteln wir ihr die Hand und sagen, toll gemacht und spielen nun Bronze. Und dann gehen wir in das Spiel am Montagabend dann, am frühen Montagabend. Und ich habe es gerade schon gesagt, wer der Star unter den Stars ist, wie auch immer. Sonja haut ein Spiel raus mit 11 Punkten gegen ihre vermeintlich schwersten Gegnerinnen, ja, also gegen Michelle und Catherine Plouf, die einfach genauso groß sind wie sie, vielleicht einen Zentimeter größer sogar, von der Körperkraft mehr, aber sie spielt sie einfach in Grund und Boden mit Marie, mit Elisa, mit Svenja zusammen, hat sie einen Output von 11 Punkten von 16 Gesamtpunkten, die wir scoren. Und macht diesen letzten Wurf über die ausgestreckte Hand von, oh, korrigier mich, Catherine oder Michelle, ich weiß es gerade nicht, Schande über mein Haupt. Also eine der Bluff Sisters und Paige Croissant, die ihr entgegenspringen. Ich glaube nicht, dass Sunny den Korb gesehen hat in dem Moment. Aber sie hat diesen Wurf schon 1 Million Mal gemacht. Und das ist in dem Moment das Entscheidende. Und sie dreht sich und wirft das Ding rein. Und die Zeit reicht nicht, dass Kanada irgendwas noch loslässt. Und dann sind wir im olympischen Finale angekommen. Ich weit oben auf der Tribüne. Hinter mir alle befreundeten 5 gegen 5 Spielerinnen fangen alle an zu heulen. Die Größen des deutschen Frauenbasketballs. Und heulen einfach, weil safe die erste Medaille für die erste olympische Medaille für Basketball Deutschland ist und das auch noch für die Frauen. Krasser Moment so für mich persönlich, für die Spielerinnen da unten, aber wie man dann gesehen hat, krasser Moment für den deutschen Frauenbasketball. Die stehen alle in einer Reihe und es fließen Tränen. Während ich dann die Balustrade da hochgehe, um aus dem Stadion rauszukommen, um irgendwann dann zu meinen Spielerinnen zu kommen, sehe ich das halt und schon sehr bedeutsam gewesen, glaube ich.
Und auch da, nur noch mal zur Einordnung, kann man sich gerne auch noch mal diese DBB-Doku angucken auf dem YouTube-Channel. Satou zum Beispiel war damals in Minsk 2019, glaube ich, bei den European Games, muss es, glaube ich, gewesen sein, auch noch Teil des Teams. Also Sonja und Svenja waren auch Teil vom 5 gegen 5 Team. Ne? Also die, man ist hier sowieso sehr nah. Basketball Deutschland ist klein, hat Elisa auch nach dem Turnier gesagt. So, ihr kennt euch sowieso gut. Und was da dann geschaffen wurde, wirklich historisch. Also kann man nicht in Worte fassen.
Ja. Unfassbar.
Und dann,
und auch der Ausdruck einfach dann auch, ja. Mhm.
Und dann, ich würde, glaube ich, also lass uns noch kurz ins Finale gehen, aber ich würde es fast abkürzen, weil das ist, auch das fällt, also mir würde es schwerfallen, das in Worte zu fassen. Wie geht's dir?
Ich finde, es ist ein Spiegel unseres gesamten Turniers, das kann man vielleicht sagen. Denn also wir liegen ja hinten auch wieder, ne? Also und zwar deutlich,
ja,
in diesem Finale. Und es ist Spanien, die wir uns, wie auch immer, vermeintlich gewünscht haben. So, ja?
Du hast das vorhin gesagt, ihr habt auch einen Matchplan, also ihr bereitet ganz viel vor, ihr habt einen Matchplan, hey, wir starten schlecht rein oder auch, ihr verliert das Momentum, dafür habt ihr einen Matchplan und wisst, was, vermeintlich wisst ihr, was zu tun ist.
Ja, Moment. Natürlich. Also es geht dann am Ende darum, sich da auf die Dinge zu besinnen, die wir vorhaben. Ne? Das ist ja grundsätzlich der Fall. Das ist jetzt nicht so, dass man auf einmal irgendwas großartig ändern. Man kann mal über Pick-and-Roll-Verteidigung reden halt. Da gibt es natürlich auch Dinge, die wir in der Tasche haben. Das war aber nicht das Thema in dem Spiel, sondern es geht darum, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wir vorhaben. Und das noch fokussierter, noch besser oder wieder besser abzurufen. Und das kriegen sie halt herausragend hin mit einer Ruhe, die, glaube ich, uns auszeichnet. Und ja, kommen zurück. Ich gucke mir gerade das Scoring an. Es ist halt, Marie macht 4, Elisa macht 4, Sunny macht 5 und Svenja macht 4 im olympischen Finale.
Ich glaube, die Spanierin hat einen relativ... War das das Halbfinale? Ich weiß nicht mehr, da ging es auch um Fouls auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwer hatte relativ schnell die Fouls voll oder waren es in dem Fall sogar wir?
Wir.
Ja, ne? Also es war wirklich...
Aber wir hatten sie halt nicht, also wir waren ja nicht drüber. Wir waren halt schnell. Ja. Also wir waren sehr schnell bei 1, 2, 3, 4 Fouls, glaube ich. Und wir beenden das Spiel aber mit 6.
Ja,
das ist auch so eine krasse Qualität, die sich da ausdrückt in unseres Teams, das eben in dem Spiel das so im Griff zu haben am Ende, weil es am Ende auch entscheidend ist. Also es ist dann nicht zum großen Freiwurfschießen gekommen so, trotzdem ist es wichtig. Ja, und das haben sie geregelt gekriegt im Spiel. Auf Schiedsrichtende einzugehen ist so wichtig. Also auf die Pfiffe nicht kommentieren, sondern mein Spiel anzupassen auf die Pfiffe. Was pfeifen sie denn? Was pfeifen sie nicht? So, und das ist so adapting im Spiel, im olympischen Finale, krass. Ja, und am Ende kommt es zu diesem einen Play, wo Sunny halt ihren 10. Zweier des Turniers trifft und wir auf plus 2 stellen mit 8 Sekunden ungefähr. Ja, und dann denke ich so, okay, was werden sie machen? Sie haben eine der allerbesten Zweierschützinnen der Welt da drin, im 3x3-Zirkus, Sandra. Und ich habe erwartet, dass sie da alles auf eine Karte setzen, weil sie ja schon diesen einen Punkt gescored hatten. Also es stand dann plus 1 für uns, 8 Sekunden für Spanien, Ballbesitz. Und habe ich gedacht, dass sie Sandra werfen lassen für 2, also für den Olympiasieg, weil sie in der Lage ist, sich Würfe zu kreieren, selbstständig oder aus Pick-and-Rolls. Haben sie nicht gemacht, sie haben es ja besprochen, ich habe auch im Nachhinein irgendwann mal mit ihnen darüber gesprochen, sie haben gesagt, nee, sie wollten klar auf einen Punkt gehen, um in die Verlängerung zu kommen, weil sie sich da wohl sehr sicher gefühlt haben. Ja, dann kommt der Pass zu spät, Svenja hat die Hände drin, Marie verteidigt Sandra gut, dass sie nicht werfen will gegen Marie, und dann kommt der Pass zu spät auf Alonso und dann wird es ein ganz schwieriger Wurf, die aber auch schwierige Würfe schon getroffen hat, aber auch die vermeintlich und mit allem Respekt halt von diesen 4 Spielerinnen die schlechteste Werferin ist. Und deswegen wusste ich, okay, es kann nur in Verlängerung gehen. oder wir gewinnen das Ding. Und dann springt der Ball auf den Ring und Sunny und Marie springen zum Rebound, sichern den Ball dann und dann was rum. Und dann, seitdem sind wir Olympiasiegerinnen.
Das sind wirklich, wir hatten ja diese, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Kampagne für immer, also Momente kreieren, zwangsweise die für immer bleiben. Und das waren diese Momente, die für immer, zumindest in meinem Gedächtnis, aber ich glaube auch in ganz vielen anderen, in euren wahrscheinlich sowieso, aber ja, in den Gedächtnissen der Menschen bleiben in Deutschland, weil das wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes war. Und du warst Teil davon. Ich könnte, würde gerne eigentlich noch 10-mal mehr abbiegen, aber auch in einem Podcast ist die Zeit ein bisschen begrenzt, deswegen relativ harter Cut.
Gib mir noch einen Satz, ja, bitte, den möchte ich loswerden, bitte. Weil es geht um Thanks Coaches, ja?
Ich hätte dir das letzte Wort hätte ich dir sonst gegeben, aber mach mal.
Hau gerne raus. Okay, ich will einfach nochmal allen Coaches danken, die an diesem Erfolg so direkt, indirekt beteiligt sind. Und habe ich ja gerade schon als erstes genannt halt und der alle Fäden in der Hand hält am Ende im 3x3 Matthias Weber als Disziplinchef. Dann Robert Birkenhagen als hauptamtlicher Disziplintrainer des DBBs. Dann Johannes Birkenhagen, der auch Einzeltrainings macht am Olympiastützpunkt in Hannover. Dann Taifun Saritas, unser Athletik- und Krafttrainer. Und jetzt kommen noch zwei ganz besondere hinten raus. Nochmal on top. Stefan Möller, ehemals MINAG, hauptamtlicher Trainer des weiblichen Bereichs. Ohne den dieser Erfolg, ohne diese krasse Bereitschaft, zusammenzuarbeiten für den Frauenbasketball als solcher, wäre das alles nicht möglich gewesen. Er ist auch genauso Vater dieses Erfolgs, auch wenn auf seiner Visitenkarte nicht 3x3 steht, aber auf seiner Visitenkarte stand, er hat ja jetzt gewechselt, stand DBB und Basketball und weiblicher Basketball. Und das ist auch ganz, 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 ganz großer Verdienst von ihm. Letzter Satz. Ein besonderes Sternchen geht an die Sportpsychologin des Olympiastützpunkts Niedersachsen in Hannover, Dr. Lena Tesmer, die dieses Team herausragend betreut hat und in die mentale Lage versetzt hat, Olympiasiegerin zu werden. Und ohne Lena Tesmer wäre das auch nicht passiert. Ausrufezeichen. Danke.
Sehr gerne. Dafür soll hier Platz sein. Und dafür haben wir immer die Zeit. Allerletzte Frage meinerseits. Vielleicht ein bisschen verwirrend jetzt am Ende, wenn ich im Intro sage, wir sprechen hier mit einem, ich weiß noch nicht, was ich gesagt habe, aber auf jeden Fall werde ich sagen, wir sprechen mit einem Trainer. Ich frage dich jetzt, bist du überhaupt Trainer?
Ja, am Ende wahrscheinlich schon. Ich sage in letzter Zeit häufig, ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht, weil ich bin ja eigentlich Arzt. Da bleibt aber nicht viel Zeit für den ärztlichen Beruf in so einem Run. Und das habe ich einfach nur benutzt, um Brötchen kaufen zu können sozusagen, meinen ärztlichen Beruf, und habe meinen Hauptanteil der Zeit ja in das Trainersein, in das Coachen, in das Organisatorsein, in das erster Diener des Teams zu sein, hineingesteckt.
Samir, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Zeit, Paul. Dankeschön, dass du dir auch die Zeit genommen hast und so lange mit mir geredet hast.
Das war es dann mit dieser Sonderfolge vom Team Deutschland Podcast. Nächste Woche kommt dann, wie versprochen, Alex Burkhardt. Bis dahin zwei Wünsche von mir an euch. Erstens, checkt mal den Podcast Trainer in Sportdeutschland aus, vom DOSB. Da haben wir noch mehr Gespräche mit Trainerinnen geführt, total interessant. Und auch wenn ja die letzten Episoden schon ein bisschen länger her sind, die werden nicht alt, da kann man gut nochmal reinhören. Viele interessante Gespräche mit verschiedenen Trainerinnen aus verschiedenen Sportarten, wie sie ja an ihren Job rangehen, an ihren Beruf, wie sie Trainerin geworden sind, warum sie das machen und ja, wie sie auch ihren Job verstehen und im Endeffekt trainieren.
Also das lohnt sich, hört mal rein, Trainer in Sportdeutschland. Und zweitens, geht mal raus, werft ein paar Körbe oder findet was anderes, was euch Freude macht. In diesem Sinne, vielen Dank an die Sparkassen Finanzgruppe für das Presenting und bis zum nächsten Mal im Team Deutschland Podcast.